Moin, herzlich willkommen, neue Folge Frag Calcio, die letzte Folge Frag Calcio vor Weihnachten, die vorletzte Folge Frag Calcio in diesem Jahr, heute mit mir, Christoph Kröger. Nächste Woche wird es noch ein vorproduziertes Frag Calcio geben, aller Voraussicht nach mit uns allen dreien zusammen. Und so ein kleines Weihnachtsspecial, vielleicht auch ein paar mehr Off-Topic-Fragen. Schauen wir mal, ist noch nicht aufgenommen, deswegen weiß ich auch noch nicht, was passiert. Was passiert ist, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, wir haben tatsächlich nach langer, langer Zeit, nach langem Hin und Her hinter den Kulissen, einen neuen Merch-Drop rausgebracht. Schaut gerne mal in unseren Shop, findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das Problem ist, wenn ihr uns nicht bei Instagram folgt oder aber nicht auf den Community-Tab geschaut habt oder in der Tierlist nicht richtig zugehört habt, dann habt ihr wahrscheinlich die Frist bis zu den Weihnachtsbestellungen, bis zum Ende der Weihnachtsbestellungen verpasst. Ihr könnt es versuchen, gibt aber ab jetzt keine Garantie mehr, dass die Sachen vor Weihnachten bei euch sind. Ich finde, wir haben ein schönes Repertoire an Merch da zusammengestellt. Ich bin großer Fan zum Beispiel von diesen Kleinigkeiten, wie die Socken zum Beispiel. Der Schal wird bei mir regelmäßig im privaten Gebrauch verwendet. Der Hoodie mit diesem rosa Backprint hinten drauf. Mega nice. Schaut gerne mal rein, stöbert mal ein bisschen durch. Baller League Ausweichtrikot gibt's auch ab sofort. Und die Trainingsjacke, die gibt es erst nächstes Jahr wieder. Also die kommt erst nächstes Jahr. Kann man jetzt schon bestellen. Und die Fleecejacke war viel beliebter, als wir gedacht haben. Wir dachten, ja, wir finden sie geil. Mal sehen, wie viele Leute sie dann wirklich auch bestellen und haben wollen. Ist ausverkauft. Ich glaube sogar in beiden Farben und fast in allen Größen komplett weg. Vielen Dank schon mal an alle, die bestellt haben. Das ist großartiger Support auf jeden Fall. Jetzt aber zum Frag Calcio. Und da starten wir rein mit einer Frage von Leo, der Profi. Leo fragt, Gude, die 11 besten Bundesligaspieler gegen die 11 besten Ex-Bundesligaspieler. Wer würde gewinnen? Grüße aus der Heimat des Filderkrauts. Ein komisches Kraut, was nur eine Heimat hat. Hat es nicht weit geschafft, offensichtlich. Stellt euch selber mal diese Frage, so wie ich es getan habe, als ich sie gelesen habe, und beantwortet sie einfach jetzt mal so ad hoc, ohne groß drüber nachzudenken. Meine Antwort intuitiv war, die Ex-Bundesligaspieler easy. Easy, easy, easy. Und dann habe ich mal zwei Mannschaften zusammengestellt und ja, wir sprechen gleich dann nochmal drüber, wenn wir die Grundlage haben sozusagen. Also, ich habe versucht, relativ wenig Subjektivität mit reinzubringen. Ich habe mich hier bei uns im Büro mit allen, die da waren, so ein bisschen abgestimmt, auch was beide Mannschaften angeht. Ich habe auf Marktwerte von Transfermarkt.de geschaut, ich habe auf Sofascore-Bewertungen geschaut. Da ist natürlich dann eher so die aktuelle Form abgebildet. Aber ich habe so versucht, so eine Mischung zu finden, damit es jetzt nicht meine Top 11 ist, sondern schon eine, auf die sich viele einigen können, so der kleinste gemeinsame Nenner. Also, wir fangen an mit der Bundesligamannschaft. Die besten 11 Bundesligaspieler. Da wurde es schon mal sehr kompliziert im Tor. Weil, also eigentlich waren wir alle der Meinung, müsste man theoretisch Gregor Kobel nehmen. Der erlebt nur gerade eine Hinrunde, die nicht gut ist. Brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber sprechen. Ist nicht das Gregor Kobel-Niveau, das wir kennen. Ist er trotzdem der insgesamt wahrscheinlich beste Torwart der Bundesliga? Müsste er es sein? Ja. Ich zum Beispiel finde, dass man Olli Baumann hier mit ins Gespräch bringen könnte für so eine Aufstellung. Aber ich glaube, mit Gregor Kobel macht man auch nichts falsch. Wir haben auch kurz über Grabarat gesprochen. Nehmen wir mal Kobel. Ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Wir spielen im 4-2-3-1 mit Viererkette. Boah, Rechtsverteidiger haben wir uns wirklich schwer getan. Rechtsverteidiger, am Ende nehmen wir Jeremy Frimpong, auch wenn jeder weiß, in der Viererkette. Also er ist eigentlich kein richtiger Rechtsverteidiger, aber komm, für das Experiment nehmen wir ihn jetzt mal. Die Innenverteidigung sind wir mit Minjay, Kim und Schlotterbeck gegangen. Auch da gibt es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. Und links Grimaldo. Doppel-6, weil sie sich so schön ergänzt, zumindest in meinem Kopf, Kimmich und Xhaka. Und dann die Offensivreihe, die hat's in sich. Die Offensivreihe von links nach rechts. Musiala links, Wirtz in der Mitte, Olise auf rechts. Ja, normalerweise müsste man jetzt sagen, vielleicht die zukünftige Offensivreihe, weil noch Kane davor, habe ich ganz vergessen. Harry Kane natürlich davor in der Sturmspitze. Könnte man sagen, das wird auch die Offensive der Bayern sein die kommenden Jahre. Schauen wir mal, ob Wirtz da mitmacht. Ja, hat sich ja ein bisschen verändert, die Story. Das ist unsere Mannschaft der Bundesligaspieler. Jetzt kommt die Mannschaft der Ex-Bundesligaspieler. Auch da fangen wir im Tor an. Normalerweise hätte ich gesagt, Marc-André Ter Stegen hatte jetzt nicht die beste Form vor seiner Verletzung, jetzt verletzt. Wenn die Mannschaft jetzt antreten sollte, müsste man hier jemanden anderes nehmen. Ich finde, under the radar könnte man hier über Marc Flecken tatsächlich sprechen, zumindest in seiner aktuellen Verfassung. Jan Sommer wäre ein Call. Gehen wir mal aufgrund der Verletzung mit Sommer. Vierer Abwehrreihe. Links gehen wir mit Gvardiol. Dann haben wir eine Innenverteidigung ist, oh, da sind so viele Möglichkeiten. Boah, für welche Entscheidung? Ich habe hier mehrere aufgeschrieben, deswegen muss ich mich jetzt live on air entscheiden. Ich gehe mit. De Ligt nehme ich nicht. Ich gehe mit Konaté und Van de Ven und rechts Hakimi. Also Van de Ven, also die Innenverteidigung ist die Schwachstelle dieser Mannschaft, das kann ich jetzt schon mal vorweggreifen. Und Hakimi rechts. Dann haben wir spielen hier nicht in einem 4-2-3-1, sondern in einem 4-4-2 mit enger Raute. Ganz was Feines. Für die Feinschmecker. Auf der 6, ist jetzt nicht ein richtiger Sechser, ist insgesamt dann sehr offensives Mittelfeld Gravenberg. Die 2 Achter, Szoboszlai und Bellingham. Auf der 10, Dani Olmo. Und im Sturm, Isak und Haaland. So, und jetzt sagt mir, welche Mannschaft besser ist. Ich würde immer noch sagen, die Ex-Bundesliga-Mannschaft würde gewinnen. Aufgrund dieser Offensive, weil wenn wir uns jetzt noch eine Bank dazu denken, alleine in der Offensive kannst du noch einen Thuram bringen, da kannst du noch diverse andere Spieler bringen. Im Mittelfeld gibt es andere Möglichkeiten. Nur ich hatte die Wahl aus irgendwie 5 verschiedenen Zehnern und generell zentrale Mittelfeldspieler. Die einzige Schwachstelle dieser Mannschaft ist die Innenverteidigung. Da gibt es Namen wie, ich habe De Ligt angesprochen, Pacho spielt bei PSG ganz gut. Man kann über einen Benjamin Pavard sprechen. Konaté habe ich dann letztendlich genommen, oder? Und Torhüter ist jetzt auch nicht das allerhöchste Niveau. Aber diese Offensive, ich meine, die Bundesliga-Offensive muss sich auch nicht verstecken, aber es ist schon hart. Eigentlich müsste mal da jemand so ein FM-Experiment machen. Welche dieser Mannschaften und das dann irgendwie so die 20 Mal gegeneinander antreten lassen und wer gewinnt häufiger? Welche Mannschaft? Wäre ganz spannend. Aber wir kommen zur nächsten Frage. Die kommt von Haus del Football. Football, genau. Gute. Letzte Woche hat Nico davon gesprochen, dass Stuttgart und Frankfurt einen überragenden Job gemacht haben in den letzten 3 Jahren. Wie sähe deiner Meinung nach die Bundesliga-Tabelle aus, wenn es darum gehen würde, wie gut die aktuellen Bundesliga-Vereine in den letzten 3 Jahren Pound for Pound, Nico freut sich, gearbeitet haben? Wer hat das meiste rausgeholt und wer hat einen schlechten Job gemacht? Grüße aus Vienna. Ich habe angefangen, darüber nachzudenken. Ich habe mich damit sehr lange auseinandergesetzt. Und irgendwann bin ich zu der Entscheidung gekommen, ich werde diese Frage nicht so beantworten, wie sie hier gefragt wurde. Weil eigentlich, um sie zu meiner Zufriedenheit zu beantworten, müsste ich sämtliche wirtschaftlichen Faktoren als Grundlage nehmen, bei jedem Verein nachschauen, wie viel hat man eigentlich zur Verfügung, was hat man da letztendlich die letzten 3 Jahre rausgeholt. Da könnte man ein komplettes Video alleine drüber machen. Zumindest wäre es Minimum einen halben Tag alleine nur für diese Fragevorbereitung gewesen. Deswegen habe ich es ein bisschen abgekürzt. Weil ich finde, ja, man kann über Stuttgart und Frankfurt sprechen, wenn es darum geht, wer hat Pound for Pound die beste Arbeit gemacht. Und trotzdem sind diese beiden Vereine, was dieses Gedankenspiel angeht, nicht meine Nummer 1. Also weil Stuttgart, wenn wir über die letzten 3 Jahre sprechen, Stuttgart ist 2 Jahre davon fast abgestiegen. Und ja, dann halt ein überragendes Jahr als Vizemeister, gar keine Frage. Und auch völlig überraschend und natürlich auch weit über den Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt. Frankfurts Möglichkeiten sind größer als die von meiner Nummer 1, würde ich jetzt mal behaupten. Und sie waren 2 dieser 3 Jahre hinter dem Verein, über den ich gleich sprechen möchte. Weil für mich gibt es eine klare Nummer 1, den SC Freiburg. Der SC Freiburg ist für mich Pound für Pound die Mannschaft, die in den letzten Jahren, und es sind nicht nur die letzten 3, es sind noch mehr Jahre davor auch, kann man noch mit dazu zählen, aber Freiburg ist für mich der Verein, der aus den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten am meisten rausholt. Weil die Mannschaft, ja, letztes Jahr 10., das ist nicht so gut, aber davor 5., 6. und jetzt aktuell wieder 5., immer mit Mannschaften, die, was den geschätzten Marktwert auf transfermarkt.de angeht, immer im Mittelfeld unterwegs war. Sie haben auf dem Transfermarkt eigentlich immer eine positive Bilanz. Sie haben immer wieder Eigengewächse, die sie hochziehen, die sie zu Bundesliga absolut kompetenten Bundesligaspielern entwickeln, teilweise dann verkaufen, teilweise spielen die immer noch da. Für mich, wenn wir darauf gucken, wer macht konstant die beste Arbeit, dann ist für mich der SC Freiburg die Nummer 1. Und du hast ja auch nach schlechten Mannschaften gefragt und ich wollte es jetzt nicht zu sehr abkürzen, was die Frage angeht. Ich finde schon, dass man hier über RB Leipzig sprechen muss. Was Pound für Pound, also jetzt gar nicht jetzt mal so objektiv wie möglich betrachtet, RB Leipzig hat größere Möglichkeiten als viele, viele andere Bundesliga-Vereine, als fast alle Bundesliga-Vereine und nicht erst die letzten 3 Jahre. Und dafür, gerade die letzten 3 Jahre betrachtet, ist das definitiv zu wenig, was sie da rausgeholt haben. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, was die genauen Platzierungen letztendlich war. Deswegen Live-Recherche. Tabelle habe ich geschrieben und sage Recherche. Oder will Recherche sagen, deswegen eine schnelle Live-Recherche. Die letzten 3 Jahre, die Platzierungen von RB Leipzig waren 4., 3., 4. Das ist nicht schlecht, das ist sehr gut. Aber ich finde, dass jedes Jahr Mannschaften davor gelandet sind, also allen voran natürlich letztes Jahr Stuttgart. Ja, Leverkusen vor 3 Jahren. Aber ich weiß nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Macht ihr sowieso, weiß ich. Aber für mich der Verein, der zumindest an den letzten 3 Jahren gemessen in der Bundesliga, ich meine, sie haben den Pokal gewonnen. Mehrfach. Ja. Aber nur an der Bundesliga gemessen, müsste da eigentlich unterm Strich, also zumindest ja mal eine Vizemeisterschaft in den letzten 3 Jahren, zu Buche stehen. Tut's aber nicht. Nächste Frage kommt von Dr. Depressiv. Ja. Guter Name auch. Sehr geehrter Herr Kröger, förmliche Anschrift. Sehr geehrter Herr Kröger, bitte teilen auch Sie uns, nachdem es bereits Nico und Mia getan haben, Ihre Top 5 Torhymnen mit. Freundlichste Grüße. Sehr förmlich, sehr eloquent formuliert. Top 5 Hymnen, Top-Torhymnen sind meistens nicht ganz so eloquent. Ich habe tatsächlich bisher mir wenig Gedanken im Leben über Torhymnen gemacht. Bis jetzt vor einigen Wochen. Nico, also für Nico spielt das ja schon Fangesänge, Torhymnen und so eine größere Rolle als für mich jetzt persönlich. Aber als Nico dann mal diese Frage beantwortet hat, dann wurde es immer mehr ein Thema und plötzlich habe ich auch mal bei Torhymnen dann genauer zugehört. Also man kennt sie ja, man hört sie ja ständig. Aber so richtig drauf geachtet, obwohl ich ja ein sehr musikinteressierter Mensch bin, habe ich bisher selten, zumindest mir keine Gedanken darüber gemacht, welche ich jetzt geil finde oder geiler als andere. Es wurden jetzt schon einige dann auch von mir genannt und auch von Nico dann natürlich, die sich auch wiederholt haben, die ich so ein bisschen ausgeklammert habe. Also zum Beispiel Darmstadt. Ja, ist eine geile Torhymne. Muss sie in eine Top 5? Na, ich habe sie jetzt mal rausgelassen, auch mal um ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen. Noch eine Honorable Mention ist Mainz für mich. Ich finde, eine Torhymne musst du doch immer so bewerten, als würdest du gerade mit ein paar Bier-Intus ein Tor deiner Mannschaft feiern. Da in dieses Gefühl muss man sich reinversetzen. Da knallt Mainz, finde ich. Eine Torhymne, über die viel gesprochen wurde, ist Werder Bremen. Ich finde, da wird gecheatet. Da hat man einfach nur dieses Nebelhorn vor einen ganz normalen Song gemacht. Einen Song, den auch andere als Torhymne verwenden. Ist das jetzt so viel geiler dadurch? Ich nicht. Ich bin eher so dieser klassische Typ. gleich meine Top 5 konterkariert da ein bisschen mit. Ich bin eher so der klassische Typ. Ich mag auch Lieder, Torhymnen, die zum Verein konkret passen. Wie gesagt, meine Nummer 5 erfüllt das alles überhaupt nicht. Meine Nummer 5 ist ganz neu von einem Verein, das ist auch ein bisschen trashig, von einem Verein, Ja, wo ich die Torhymne am Wochenende zu häufig hören musste. Der HSV hat nämlich gegen Ulm in Ulm gespielt. Und die Torhymne, die, also wie gesagt, mit ein paar Bier intus, ein Tor meiner Mannschaft und das läuft, ich bin voll dabei. Ganz weirde, aber irgendwie geile Version von La Cucaracha. Platz 4, Frankfurt. Die leichte Kavallerie. Wie gesagt, da gibt es eine Hintergrundstory zu. Ich habe eine sehr lange Verbindung zur leichten Kavallerie, zu diesem klassischen Stück. Ich bin ja sehr mit klassischer Musik aufgewachsen. Und meine Oma hatte eine CD zu Hause, wo so die größten Werke, die größten klassischen Werke so drauf waren. Und als ganz kleiner Junge, keine Ahnung, wie alt ich da war, 5 oder so, habe ich wohl immer die leichte Kavallerie angemacht und bin immer um den Tisch gerannt. Ich möchte keine Kommentare dazu. Ich weiß nicht, was mich da bewegt hat. Aber das ist so ein Lied, das treibt an. Ja? Ein 5-jähriger Krögi rennt dazu das komplette Lied lang um den Tisch, um den Tisch, auf Repeat. Immer und immer wieder. Ich muss meine Familie wahnsinnig damit gemacht haben. Aber ich habe immer noch ein großes Herz für dieses Lied. Platz 3. Es hat ein zu langes Intro, finde ich. Es müsste schneller knallen. Es knallt auch nicht so richtig, aber es ist großartig, wenn ein komplettes Olympiastadion das mitsingt, nämlich Hertha. Schuss und so weiter. Großartige Turmne, wie ich finde. Auf Platz 2, Classic, muss aber dabei sein. Das Trömmelsche in Köln, super. Wenn das ganze Stadion grölt, leider ich persönlich noch nicht live erlebt. Ich war noch nie live in Köln bei einem Spiel vom FC. Das muss ich irgendwann mal ändern, damit ich das auch mal live höre. Und Platz 1 ist eine Torhymne, die keine Torhymne mehr ist. Und ich finde es schade. Aber ist für mich die alte HSV-Torhymne von Heidi Kabel. Weil auch hier, das kann man schön mitsingen, schön mit Grölen auch. Und es hat einen richtig schönen Hamburg-Bezug. Und es ist auch, wenn wir auf den Text achten, ist es ja auch noch ein kleiner Seitenhieb zum Gegner. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Ein jeder aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Super Lied als Torhymne für einen Hamburger Verein. Und jetzt haben sie Scooter. Knallt auch. Aber Scooter haben zu viele, definitiv zu viele. Und ja, der Text wurde geändert. Übrigens Grüße an alle Klugscheißer, die unter irgendeinem Video, ich glaube einmal das Video von Mia, aber ich habe da auch mal drüber gesprochen. Ich singe immer Always Hamburg. Und dann haben ganz viele Klugscheißer drunter geschrieben, das heißt nicht Always Hamburg, das heißt Auf geht's. Genau in dem Tonfall auch. Das heißt Auf geht's Hamburg. Soweit ich weiß, kommen beide Phrasen in dieser Torhymne vor. Ja, also kleine Brötchen backen, was das angeht. Wirklich mit einer Überzeugung geschrieben. Das heißt nicht always. Doch, im zweiten Teil. Gut, Torhymnen, abgehakt. Nächste Frage. Kommt von der Non-Skiller. Moin Krögi. Nach 2 Premier League-Saisons auf Platz 16 und 17 steht Nottingham Forest in der 3. Saison nach dem Wiederaufstieg aktuell auf Platz 4, in Klammern vor Manchester City. Was sind die Hauptgründe für den derzeitigen Erfolg? Grüße aus Hamburg. Grüße zurück in meine Heimat. Also, dass man vor Manchester City steht, liegt vor allem an Manchester City. Es gab viele Fragen zu Manchester City. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal deutlich machen. Es gab viele Fragen zur Manchester City-Krise. Die habe ich aber in meinem letzten Frag-Culture schon thematisiert. Die Krise ist zwar größer geworden, gar keine Frage, aber die Gründe sind in meinen Augen noch, ja, im Großen und Ganzen die gleichen geblieben. Also, sonst nochmal in das Frag-Culture von vor ein paar Wochen reinschauen. Ist auch über das Thema gezogen. Also, der Titel des Videos ist zu Manchester City. Aber wir wollen ja über Nottingham Forest sprechen. Ich habe mir 3 Gründe aufgeschrieben. Der erste Grund ist Nuno Espirito Santo, der Coach. Ich glaube, dass, kürzen wir ihn ab mit NES. Ich glaube, dass NES ein besserer Trainer ist, als er in der Vergangenheit, oder zu was er in der Vergangenheit gemacht wurde. Weil das bei den Spurs war nicht erfolgreich, aber bei den Spurs sind ganz andere Trainer schon gescheitert. Ist eigentlich jeder Trainer in den letzten Jahren gescheitert. Und man hatte mit ihm auch überhaupt keine Geduld. Was waren das? 4 Monate oder so? 5 Monate maximal. Dann war er schon wieder weg. Dann ist er nach Saudi-Arabien gegangen. Whatever, keine Ahnung, was da passiert ist. Jetzt bei Nottingham Forest, sie erst vor dem Abstieg gerettet und jetzt halt weiterentwickelt. In einer Offseason, in der er den Kader mitgestalten konnte, beziehungsweise auch eine Mannschaft formen konnte. Und das war eine zusammengewürfelte Truppe. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, was die Transfers angeht. Eine zusammengewürfelte Truppe wie kaum eine andere. Was die an Spielern gekauft, oder wie viele Spieler, über die Summen sprechen wir gleich, aber wie viele Spieler allein da rein und rausgegangen sind, das war ja, keine Ahnung, also das waren so wahnsinnig viele. So eine Mannschaft musst du auch erstmal formen. Da musst du auch erstmal rausfinden, wer mit wem am besten harmoniert. Ja, wie kann diese Mannschaft am besten funktionieren? Und das hat er ganz gut hingekriegt. Aber grundsätzlich finde ich es auch spannend, dass Nottingham Forest sich zu einer Mannschaft, zu einem Auffangbecken der nicht gewollten Spieler und auch Trainer entwickelt hat. Wie gesagt, Espirito Santo irgendwie so ein bisschen aussortiert gewesen. Dann so ein Spieler wie Callum Hudson-Odoi, den Chelsea ja vom Hof gejagt hat. Was haben sie für den bezahlt? 3 Millionen oder so? Also wirklich absurd wenig für Premier League-Verhältnisse. Für einen englischen Spieler, der mal als Riesentalent galt, ist jetzt Stammspieler bei Nottingham Forest und macht das nicht schlecht. Anthony Elanga von Manchester United gekommen. Und er hat halt nicht nur diese Mannschaft zu, oder diese, wie gesagt, zusammengewürfelte Truppe zu einer Mannschaft geformt, sondern auch eben seinen Stil gefunden. Den Stil, der offensichtlich zu dieser Mannschaft am besten passt. Und das ist tatsächlich Defense First. Fokus auf die Defensive. Sie sind letzter Platz in Passes per Defensive Action, also wie viele Pässe lässt man dem Gegner zu, bevor man eine Defensivaktion initiiert? Also, sie lassen den Gegner machen. Sie ziehen sich zurück, weil sie sind auch der letzte Platz, was die Verteidigungshöhe angeht. Also, wo steht die Verteidigung? Und niemand steht niedriger, tiefer als Nottingham Forest in der Premier League. Tief stehen, wenig zulassen und dann vorne effizient sein. Und da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt, aber noch um die Defensive abzurunden. Sie haben auch die drittwenigsten Expected Goals zugelassen und sind auch in der Top 5, was zugelassene Gegentore angeht. Also das ist ihr Stil und damit sind sie erfolgreich. Und den musstest du natürlich auch erstmal so entwickeln und dann auch die Mannschaft so coachen, dass dieser defensive Stil, also damit sind schon andere auch auf die Fresse gefallen, beziehungsweise versuchen viele, die im Tabellenkeller unterwegs sind, und dann bleiben sie auch im Tabellenkeller. Aber damit dann sogar bis auf Platz 4 in der Premier League zu kommen, ist auf jeden Fall was Besonderes. Und ich habe die Effizienz vorne angesprochen. Der zweite Punkt für mich ist Chris Wood. Chris Wood ist schon ewig gefühlt in der Premier League oder in der Championship am Start. Aber er lebt, glaube ich, gerade seine beste Saison. Ich habe es jetzt nicht mal statistisch nachgeprüft, ob er schon mal nach einer halben Saison 10 Tore hatte. War immer schon eigentlich ein ganz guter Knipser, aber jetzt einfach 10 Tore. Nur Cole Palmer, Erling Haaland und Mo Salah haben Stand jetzt mehr Tore in der Premier League geschossen. Ist ein unglaublicher Knipser, hat einen unfassbaren Instinkt im Strafraum, wann er wie wo zu stehen hat. Es gibt einen sehr, sehr guten The Athletic-Artikel, falls ihr da Zugang habt, über Chris Wood. Und da haben vor allem, Zeitzeugen, hätte ich beinahe gesagt, aber Spieler, die Chris Wood oder Trainer, ehemalige Trainer, die Chris Wood sehr gut kennen, haben ihn mal so ein bisschen analysiert und über ihn gesprochen, was ihn eigentlich so ausmacht. Der ist halt an knapp der Hälfte der Tore von Nottingham Forest in der Premier League beteiligt. Der ist quasi eine Lebensversicherung und sorgt eben auch dafür, dass du mit diesem defensiven Stil, der braucht unfassbar wenig Schüsse aufs Tor, um Tore zu machen. Oder grundsätzlich wenig Schüsse, viel weniger als andere. Eine unfassbare Effizienz ist natürlich auch immer so eine Frage, kann man das lange so durchziehen? Effizienz ist variabel. Es gibt effizientere Spieler und ineffiziente Spieler, aber trotzdem, du kannst eine übermäßige Effizienz nicht ewig aufrecht halten. Aber trotzdem, er braucht super wenig Schüsse, super wenig Abschlussgelegenheiten, um zu treffen. Punkt Nummer 3 ist Kohle, ist Geld. Also die haben so viel Geld jetzt schon in diese Mannschaft gepumpt, haben einen neuen Investor vor einiger Zeit bekommen und ich weiß jetzt nicht, wie viel er da jetzt im Alleingang reinstopft in den Verein, aber die haben nach dem Aufstieg direkt, erinnert euch an diese wilde Transferphase, wo Nottingham Forest irgendwie einer der Top-Spender, also eine der Mannschaften, die am meisten ausgegeben hat, einer der Vereine in diesem Jahr war, als Aufsteiger in die Premier League. Da haben sie für über 300 Millionen Euro Spieler gekauft. Am Ende, also sie haben immer auch wieder welche verkauft, am Ende hatten sie in der Transferphase ein Minus von knapp 200 Millionen. Das gehört halt zur Wahrheit dazu, warum Nottingham Forest besser ist als die letzten oder besser ist als viele andere Aufsteiger, die halt nicht ganz so viel Geld ausgeben konnten. Die letzten Jahre dann auch viele Verkäufe, aber unterm Strich immer Minus gemacht. Vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, anderthalb Jahren, um genau zu sein, 261 Millionen investiert. Und diesen Sommer nochmal 191. Die geben verdammt viel Kohle aus. Wie gesagt, mittlerweile auch ein paar teurere Verkäufe dabei, aber immer Minus. Und das sind halt Summen, die nicht alle zahlen können, nicht mal in der Premier League. Wie nachhaltig jetzt dieser sportliche Erfolg ist, muss man schauen. Ich bin da doch noch eher skeptisch, weil, wie ich schon gesagt habe, mit dieser Art Fußball zu spielen, defensiv gut stehen, ja, das bleibt wahrscheinlich. Aber diese Effizienz dann auch vorne zu haben, man ist sehr von Chris Wood abhängig, sonst trifft kaum jemand. Das steht auf wackeligen Füßen. Wenn man so auf die Underlying Stats guckt, sind sie auch eher ein statistischer Overperformer aktuell. Ich glaube nicht, dass die in den Top 4 bleiben werden. Das ist kein Hot Take, aber ich glaube, da werden sie noch rausfallen. Aber man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass die auch eine ganz gute Rückrunde spielen, wenn sie nicht komplett einbrechen. Sehe ich aktuell wenig Anlass für oder Anlass zu. Dass sie dann auf jeden Fall eine überraschend gute Saison spielen können und vielleicht ja sogar in den Top 6 landen können. Top 7, irgendwie sowas. Nächste Frage kommt von GJSLV 1400. Hallo Krögi, bis jetzt ist die zweite Bundesliga-Tabelle unfassbar knapp mit circa 11 Clubs, die noch um den Aufstieg mitspielen könnten. Hierzu habe ich ein paar Fragen. Wird sich dieser Trend bis zum Ende halten und diese Saison dadurch eine der spannendsten jemals? Oder werden sich von den ganzen Teams die meisten früher oder später aus dem Aufstiegsrennen verabschieden? Welche Teams haben das Potenzial, bis zum Ende dabei zu sein? Und welche siehst du eher als Pretender? Liebe Grüße aus NRW. Sehr weit gefasst. Gut. Zweite Bundesliga. Es ist crazy. Also in meinen Augen sind es vor allem 10 Mannschaften, die sehr eng beieinander sind, weil zwischen Platz 1 und 10 liegen 4 Punkte. Zwischen Platz 1 und 10 4 Punkte. Sprich, der 10. kann, wenn es gut läuft, in 2 Spieltagen Erster sein. So, und wie wir es ja auch die letzten Wochen erlebt haben, irgendwie der 10. kann direkt auf Platz 2 springen, wenn die Ergebnisse für ihn passen. Es ist wirklich crazy, was da aktuell abgeht. Ich habe mal geschaut, wer schon alles Tabellenführer war dieses Jahr. Also aktuell ist es Elversberg, das ist erstaunlich genug. Köln ist Zweiter, die waren vor ein paar Spieltagen einfach auch noch Elfter. Tabellenführer bisher, Schalke, ja, erster Spieltag, wir erinnern uns. Paderborn, Düsseldorf, Hannover, nochmal Paderborn und wie gesagt jetzt Elversberg. Es wechselt ständig, es ist unglaublich spannend und es ist quasi nicht zu prognostizieren. Also ich kann deine Fragen eigentlich gar nicht genau beantworten. Logischerweise ist ja auch eine Prognose, aber also selbst bei einer Prognose fühlt man sich mit keiner Aussage eigentlich so richtig sicher. Bleibt der Aufstiegskampf spannend? Ich glaube, bin mir ziemlich sicher, ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es letztendlich 2 Mannschaften gibt, die sich vom Rest irgendwie absetzen können. Vielleicht eine, aber wer aktuell? Also es gibt keine, die jetzt konstant Leistung bringt. Sonst wäre es auch nicht so ausgeglichen und so spannend. Jeder hatte mal eine Phase, wo man dachte, okay, die sind's jetzt, die ziehen jetzt davon. Gerade bei Düsseldorf habe ich es gedacht. Dann brechen die ein. Und so geht's reihum eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 2 oder sogar 3 sich irgendwie so richtig klar absetzen. Es wird sich eher ausdünnen, aber ich glaube auch nicht, dass es, es wird sich ausdünnen, aber jetzt, es muss sich nicht krass ausdünnen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn wir jetzt sagen, wir haben aktuell 10, die wirklich ernsthaft um den Aufstieg mitspielen, es am Ende bis zum Schluss 6, 7 Mannschaften sind, die noch lange eine Chance haben. Bei sowas, wenn man mich fragt, wie prognostizierst du den Rest einer Saison? Und wir haben gerade schon eine Menge Sample Size zur Verfügung, einige Spieltage erlebt und gesehen. Gucke ich gerne auf Expected Points, weil du da schon ganz gut ablesen kannst, welche Mannschaft ist jetzt vielleicht ein bisschen glücklich durch die Saison gekommen bisher, hat ein paar Spiele oder ein paar zu viele Spiele vielleicht auch glücklich gewonnen. Und nach Expected Points ist es schon ein bisschen deutlicher. Da liegen zwischen Platz 1 und Platz 10 nämlich fast doppelt so viele Punkte, fast 8 Punkte. Nach Expected Points wird es einen Abstiegskampf ein Aufstiegskampf, Entschuldigung, zwischen Köln, die sind dann nämlich auf Platz 1 tatsächlich. Der HSV, ja, man glaubt es kaum, die sind nach Expected Points auf Platz 2. Umso bitterer, wie man da bisher performt hat. Darmstadt sind auf Platz 3. Düsseldorf, Paderborn und Elversberg. Und dann gibt es so einen kleinen Cut. Und für mich aktuell gefühlt sind das auch größtenteils die Teams, wo ich sage, das, was ich bisher gesehen habe, und die Statistiken untermauern das, was ich bisher gesehen habe, plus die Statistiken, plus die Qualität, die in diesen Mannschaften steckt, das sind die Mannschaften, die bis am Ende vorne mit dabei bleiben. Die sind qualitativ zu gut, um jetzt daraus zu droppen. Ich kann mir zusätzlich noch vorstellen, dass Hannover länger dabei bleibt. Die habe ich auch vor der Saison relativ stark gesehen. Gleichzeitig bei Elversberg bin ich nach wie vor einfach etwas skeptisch. Geiler Run, krasse Arbeit, die die leisten. Aber ob die individuelle Qualität ausreicht, um dann wirklich bis zum Ende da mitzuhalten, bin ich skeptisch. Und beim KSC bin ich, glaube ich, noch etwas positiver. Auch da war ich vor der Saison positiv und ich bin es nach wie vor. Die werden auf jeden Fall noch mal oben anklopfen. Und Pretender ist natürlich immer sehr schwierig zu sagen, weil du wirfst quasi einer Mannschaft vor, ihr seid definitiv nicht so gut, wie ihr gerade dasteht. Ich finde schon, dass das bei Kaiserslautern der Fall ist. Ich finde schon, also Magdeburg finde ich immer schwierig zu beurteilen, aber da haben wir jetzt schon zu häufig gesehen, dass da am Ende die Luft ausgeht. Und wie gesagt, Elversberg, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt, die werden vielleicht eine überraschend gute Saison hinlegen. Ich weiß nicht, habe ich sie als Absteiger sogar getippt? Das könnte ganz gut sein, dass ich gesagt habe, zweites Jahr, gehen runter. Und dann wäre alles, ja, also ein einstelliger Tabellenplatz wäre für die natürlich ein absoluter Erfolg in meinen Augen. Glaube ich aber nicht, dass die jetzt unter den ersten drei bleiben. So, ich muss mal ein bisschen sputen hier. Nächste Frage kommt von Alessio20. Gute Krögi, wenn du der Weihnachtsmann wärst und jedem Bundesligisten ein Geschenk machen könntest, was würdest du den Vereinen schenken? Frohe Weihnachten und eine besinnliche Zeit mit deiner Familie. Sehr schön, eine Weihnachtsfrage und vor allem eine Frage, also wünsche ich dir natürlich auch erstmal, vor allem eine Frage, ich habe letztes Jahr das Weihnachts-Q&A, Weihnachtsfrag-Culture gemacht. Und da war, glaube ich, genau die gleiche Frage mit dabei. Und ich mag die eigentlich ganz gerne. Wir müssen natürlich, also, es ist ein Weihnachtsmann. Ich bin ein Weihnachtsmann, der zaubern kann. Sonst ist es ein bisschen langweilig. Also, es müssen schon Dinge sein, die vielleicht in der Realität definitiv nicht umsetzbar sind. Wir fangen unten an. Wir gehen die Tabelle einmal durch. Ich mache es relativ schnell. Bochum. Ja, Bochum wird reich beschenkt. Bochum kriegt zwei Geschenke. Zum einen, oder um genau zu sein, 12. Bochum, 11 Helme, Safety First und Haris Tabakovic. Holstein Kiel, einen neuen Trikotdesigner, eine neue Trikotdesigner-Agentur. Ganz wie ihr wollt. Heidenheim bekommt Flo Neuhaus. Die brauchen Erfahrung, Kreativität im Mittelfeld, Qualität im Mittelfeld und auch eine gewisse Torgefahr. Flo Neuhaus würde passen. St. Pauli, die bekommen eine Blitzrückkehr von Fabian Hürzeler. Ob sie wollen oder nicht. Das ist der Mann, der sie retten könnte. Hoffenheim. Hoffenheim bekommt eine Relocation nach Graz und eine Teilnahme an der österreichischen Bundesliga. Augsburg. Ein Rentenvertrag für die Designer des diesjährigen Trikotsatz. Die werden für alle Ewigkeiten die Trikots vom FC Augsburg designen. Punkt ausfertig. Das ist das Geschenk. Union Berlin bekommen einen Spielmacher wie Laszlo Benisch. Oder halt einen anderen, den sie spielen lassen. Gladbach bekommt ein Kontaktverbot für Tim Kleindienst bis zum Sommer. Da darf niemand darf Kontakt mit Tim Kleindienst aufnehmen. Das ist ein Gesetz, was wir quasi ihnen schenken. Wolfsburg. Den schenke ich als Weihnachtsmann ein Rückgrat, damit Fälle wie der von Behrens besser behandelt werden. Schöne Grüße. Werder Bremen. Auch die bekommen ein Gesetz, beziehungsweise sie bekommen ein Gerichtsurteil. Ja, ich schenke denen ein Gerichtsurteil, das den Wechsel von Wolte Made annulliert. Und Wolte Made muss wieder zurück nach Werder Bremen. Würde ihn, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Borussia Dortmund. Ach, das ist ein bisschen fies, aber die bekommen im Winter geschenkt ein unmoralisches Angebot für Emre Can. Also, ich mag Emre Can wirklich als Typen. Ich mag ihn auch eigentlich als Fußballer, aber es ist nun mal in meinen Augen offensichtlich, dass der BVB ohne Emre Can auf dem Feld besser spielt. So. Und das ist, finde ich, die eleganteste Art und Weise, um das, dieses Kapitel vielleicht zu beenden und nicht, dass niemand den Zwang hat, ihn spielen lassen zu müssen, weil er Kapitän ist. Mainz. Mainz, da müssen wir unsere Fantasie spielen lassen. Die Mainzer bekommen irgendwie eine Methode geschenkt, eine medizinische Methode, ein Wunderheilmittel, ein Nichtverletzungstrank. Sagen wir so, die kriegen einen Nichtverletzungstrank für Johnny Burkhardt. Nur für ihn, aber der trinkt dann vor jedem Spiel einen Nichtverletzungstrank, damit dieser Junge mal fit bleibt. Stuttgart. Stuttgart bekommt geschenkt, dass in allen Verträgen, wie durch Geisterhand, eine Dortmund-Klausel hinzugefügt wird, in allen Verträgen von Spielern und Trainern, dass niemand nach Dortmund wechseln darf. Zack, und drin ist die Klausel. Freiburg bekommt geschenkt einen torgefährlichen Mittelstürmer. Bitte hier eintragen, welcher das sein soll. RB Leipzig. RB Leipzig kriegt kein Geschenk, nicht weil es RB Leipzig ist, sondern weil die mit Jürgen Klopp schon das größte Geschenk bekommen haben, was dieser Club hätte bekommen können. Eintracht Frankfurt. Ähnlich wie bei Gladbach, die kriegen auch ein Kontaktverbot. Und zwar darf niemand bis zum Sommer Omar Marmoush kontaktieren. Leverkusen kriegt geschenkt, neben der Wirtsverlängerung, die jetzt noch nicht offiziell ist, aber viel drüber gesprochen wird. Also die kriegen sie schon mal geschenkt als Weihnachtsgeschenk. Und obendrauf noch eine Tarverlängerung. Und die Bayern? Niklas Füllkrug. Als Backup-Stürmer. Wird nichts in der Premier League. Holen sie zurück. Super Backup. Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das waren meine Geschenke an die Bundesliga. Ich habe zu viele Fragen vorbereitet, Leute. Wir müssen was rausschmeißen, sonst werden wir nie fertig. Die kann ich aber nicht rausschmeißen, weil das ist wirklich die beste Frage, die gestellt wurde. Von Mr. The Mo. Gute Krögi, passend zum Spotify Wrapped. Und jetzt kommen einige Kategorien. Und die gehen wir nacheinander durch. Schön, sehr schöne Vergleiche gezogen. Also, welchen Spieler hast du 2024 am intensivsten verfolgt? Einfache Antwort ist Fabi Reese. Denn Fabi Reese im ersten Halbjahr, weil ich viel zweite Liga gucke, weil ich in Berlin lebe, häufig bei der Hertha bin oder regelmäßig zumindest bei der Hertha bin und er der beste Spieler dieses Kaders war und ist. Deswegen da schon viel verfolgt. Dann kam der Sommer, dann kam die EM, da haben wir uns persönlich kennengelernt im Rahmen von den Magenta-Übertragungen. Und es ist einer der wenigen Spieler, den ich bei Instagram folge und auch in die Timeline dann letztendlich bekomme, weil wir auch regelmäßig Kontakt haben. Und das ist so ziemlich der einzige Spieler. Deswegen ich habe bei keinem anderen Spieler die Karriere bisher oder zumindest in den letzten anderthalb Jahren so sehr verfolgt wie bei ihm. Ich meine, bei keinem Spieler habe ich eine Verletzungsphase so eng verfolgt wie mit ihm. Dementsprechend Fabi Reese, einfach. Was war deine persönliche Neuentdeckung 2024? Egal ob Spieler, Trainer oder Team. Habe ich ein bisschen länger drüber nachgedacht und bin auf ein Fracalcio vom 19. März 2024 gestoßen. Das Fracalcio heißt, ist Pavlovic, die Zukunft des deutschen Fußballs. Da hat der Mann schon ein paar Mal gespielt und da war nach den ersten Spielen, mein Handy klingelt, sorry. kurz mal wegdrücken. Also, Pavlovic, ich war nach den ersten Spielen, die ich von Pavlovic gesehen habe, ich glaube, ich habe es in einem Fracalcio schon noch lange davor auch einmal thematisiert, ich war wirklich Feuer und Flamme, ich war super hoch bei ihm und ich bereue überhaupt nichts. Ich bin der Meinung, dass er wirklich die nächsten Jahre sowohl für die Bayern als auch für den DFB unfassbar wichtig sein wird. Und das ist meine Neuentdeckung dieses Jahr gewesen. Ich meine, nicht nur dieses Jahr, aber gerade so die Pavlovicisierung des deutschen Fußballs, wie ich es, glaube ich, genannt habe, war 2024. Was waren deine drei Highlight-Spiele 2024? Champions-League-Finale, weil ich vor Ort war. Das erste Mal und wer weiß, wie oft man das im Leben noch machen kann und die Möglichkeit bekommt, beim Champions-League-Finale mit dabei zu sein. Dortmund gegen Real Madrid im Wembley Stadium in London. Brutal. Eine mega geile Erfahrung. Platz 2 war Deutschland gegen Schottland. EM-Auftakt. Das haben wir, das war auch im Rahmen von Magenta natürlich, wir haben das übertragen in unserer Reaction-Show und diese Energie auf diesem Fanfest, das Ergebnis natürlich, der Hype, den das ausgelöst hat bei einer Heim-EM, das war einfach in sich so ein geiles Event, so ein geiler Abend, so ein geiles Spiel mit allen, die da waren und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, deswegen das auch auf jeden Fall ein Highlight-Spiel. Und Nummer 3, ich weiß, viele von euch werden es nicht zählen lassen, deswegen habe ich eine Alternative, aber für mich persönlich war es das Halbfinale der Baller League in der ersten Saison. Calcio Berlin gegen Las Ligas Ladies, das können wahrscheinlich die wenigsten nachvollziehen, aber tatsächlich dann irgendwie so eine der verantwortlichen Personen für eine Mannschaft zu sein, auch wenn es nur die Baller League ist, und mit denen in einem Halbfinale, in einem K.O.-Spiel zu stehen und es zu bestreiten, keinen Einfluss darauf zu haben, was passiert, unglaublich schwierig für mich. Ich bin unglaublich angespannt, immer an der Seitenlinie und gerade da unfassbar nervös, in dieser Halle mit irgendwie 10.000 Leuten einzulaufen, mit Feuer hier, Feuer da, eigener Fanblock. Unfassbar geile, krasse Erfahrung. Und dann die Las Ligas Ladies mit 7-1 vom Platz zu fegen, war so geil. Es hat uns wahrscheinlich letztendlich diese Saison oder den Titel gekostet, weil wir haben da so viele Emotionen gelassen in diesem Spiel und hatten danach eine unfassbar lange Pause. Aber dieses Halbfinale war krass. Alternative, Spanien gegen Kroatien bei der EM. Da war ich auch im Stadion, das war hier in Berlin. Diese spanische Mannschaft zocken zu sehen, war eine geile Erfahrung. Generell für mich das erste Mal bei einer EM oder WM live im Stadion dabei gewesen. Auch eine geile Erfahrung, geiles Spiel. Was waren deine 3 Highlight-Spieler 2024? Finde ich schwierig zu beantworten. Was ist ein Highlight-Spieler? Aus ganz persönlicher Sicht Robert Glatzel. Der Mann, ich habe nachgezählt, hat in diesem Kalenderjahr mich mit 17 Toren beglückt. Ja? Und generell großer Bobby Glatzel-Fan. Für mich ein Highlight-Spieler 2024, wie die letzten 2 Jahre davor auch wahrscheinlich. Lamine Yamal war ein Highlight-Spieler für mich. Eine Sensation, dieser Typ in dem Alter so zu spielen. Auch hier natürlich krasser Fokus auf die EM, wo man ihn halt irgendwie so ganz nah erlebt hat. Und dem zuzuschauen, war einfach nur großartig. Und der dritte Highlight-Spieler für mich spielt nicht unbedingt bei einem Verein, dem ich die Daumen drücke, aber Cole Palmer bei Chelsea, weil kaum jemand hatte ein besseres Jahr 2024. Und wie gesagt, ich schaue relativ viel Premier League. So viele Klatschmomente. Der hat nicht zu Unrecht den Namen Cool Palmer. So viele schöne Tore, so viele schöne Aktionen, Vorlagen etc. pp. Cole Palmer. 2024 war Cole Palmers Jahr. Was waren deine 3 Highlight-Tore 2024? Das müssen Tore sein und deswegen sind einige ausgeschlossen, die ich live gesehen habe. Und ich musste halt mich auch dran erinnern können. Aber da gibt es 3 Stück, auf die ich gekommen bin. Das eine ist relativ aktuell. Vielleicht ist auch Recency Bias hier am Werk, aber Zino de Bast von Sporting gegen Lille. Hab ich live geguckt. Ich hatte Zino de Bast irgendwann mal früher in irgendeiner Form, ich glaube in einem Shopping Guide oder so. Nee, in meinem ersten Talentskalender. Vor 2 Jahren. Da hatte ich Zino de Bast drin. Seitdem verfolge ich den und der schweißt ein so brutales Distanztor gegen Lille rein. Großartig. Zweites Tor. 2 EM-Tore folgen jetzt noch, weil diese EM war voller Traumtore. Lamine Yamal gegen Frankreich im Halbfinale. So ein geiles Tor. Persönlich ein bisschen schwierig, weil das war der Tag, an dem meine Lungenentzündung angefangen hat. Und danach lag ich erstmal flach. Aber trotzdem werde ich nicht vergessen. Vielleicht auch deshalb nicht. Und Arda Güler gegen Georgien. Auch das im Rahmen von Magenta geschaut. Es war brutal. Das war so ein geiles Tor. Und jetzt der letzte Punkt. Wie gesagt, wir beziehen uns hier immer auf Spotify Rap, wo ja ähnliche Fragen gestellt werden oder ähnliche Kategorie kommen. Und zwar, was schätzt du, wie viele Minuten Fußball hast du in 2024 geschaut? Und das ist natürlich unmöglich genau zu beantworten. Ich habe mal versucht, es ein bisschen zu überschlagen. Also an einem normalen Wochenende schaue ich in der Regel die Konferenz, klar, die Bundesliga-Konferenz. Minimum ein weiteres Spiel am Samstag, aber eher mehr. Also entweder die Zweitliga-Konferenz davor, das Topspiel, das Zweitliga-Topspiel, Premier League je nach Spielplan. Meistens gucke ich Premier League dann eher sonntags, aber also das können easy 3 bis 4 mal 90 Minuten sein. Aber es gibt auch Wochenenden, wo ich das teilweise zeitlich nicht schaffe, relativ wenig schaue. Also das, da muss man so ein bisschen den Schnitt finden. Dazu kommt an einem normalen Wochenende Freitag. Freitag ist relativ unregelmäßig bei mir, aber ich schaue meistens entweder die Zweitliga-Konferenz oder das Bundesligaspiel, teilweise beides. Oder oft beides auch. Sonntags 1 bis 3 Spiele. Es sind oft 3, es sind auch mal 4 vielleicht. Je nach verfügbarer Zeit. Rechnen wir mal ganz grob mit 5 mal 90 Minuten mal 34 sind wir bei 15.300 Minuten. Dazu kommen 51 EM-Spiele, von denen ich fast jedes gesehen habe. Sagen wir mal 45. Nochmal über 4.000 Minuten. Dazu noch ein paar Länderspiele. Dazu vielleicht auch irgendwie ein paar außerordentliche. Dazu noch ein paar Spiele jetzt aus dem Amateurbereich oder Regionalliga und sowas. Hier in Berlin, Regionalliga Nordost. Also, was man, glaube ich, sagen kann, ist easy über 20.000. Und da haben wir die NFL noch nicht mit eingerechnet, weil es kein Fußball ist, logischerweise. Also über 20.000 Minuten, wenn ich, also ich bin in Mathe nicht besonders gut, aber komme ich ungefähr dahin. Und letzte Frage, geht schnell. Gute Krögi, von wem? Niklas, das Skript. Niklas, das drippt krass. Gute Krögi, wie viele von deinen bisher vorgestellten Talenten aus dem Kalender traust du einen Wechsel zu einem Top-Club in der Champions League in der nächsten Transferphase zu? In der nächsten Transferphase ist relativ schwierig. Es gibt natürlich da in dem Talentskalender, den es bei Instagram und TikTok gibt, gerne mal reinschauen, falls ihr es nicht gemacht habt, gibt natürlich einige, die schon bei einem großen Club spielen. Im nächsten, also grundsätzlich würde ich sagen, Bruno Durdorf von Hajduk Split ist jemand, dem ich das absolut zutraue. Ob jetzt nächstes Transferfenster, eher schwierig. Franco Mastantuono darf, glaube ich, noch nicht. Wie alt ist der? Der müsste 17 sein, oder? Also der wird auch nicht im nächsten Transferfenster wechseln. Aber ja, der ist 17. Das wird noch ein bisschen dauern. Sverre Nypern traue ich das auch absolut zu. Ja, auch erst 17. Aber bei dem könnte ich mir das tatsächlich schon im Wintertransferfenster vorstellen. Dann haben wir Ayoub Bouadi. Lille ist schon ein relativ großer Club, aber da könnte der nächste Schritt folgen. Auch bei ihm skeptisch, ob das schon im Winter sein wird. Und Luka Vuskovic wird definitiv nicht im nächsten Transferfenster, also um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich null, weil entweder spielen sie schon bei Topclubs oder ich glaube, sie werden erst frühestens im kommenden Sommer wechseln, weil Luka Vuskovic wird im kommenden Sommer zu einem Topclub wechseln mit den Spurs. Ob die dann Champions League spielen, ist eine andere Frage, aber der wird auf jeden Fall wechseln, das steht schon fest. Wahrscheinlich null, um auf deine Frage zu antworten, aber einige haben auf jeden Fall das Potenzial, zu einem Top-Club früher oder später zu gehen. Das war Fracalcio für diese Woche. Es gibt auch während der Feiertage oder über die Feiertage einige Videos, wir werden einiges vorproduzieren. Da könnt ihr euch drauf freuen, schaut im Shop vorbei, schaut beim Talentskalender auf Instagram und TikTok vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch schöne Feiertage. Wir sehen uns aber auch vorher nochmal auf diesem Kanal. Trotzdem schon mal schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Macht's gut, tschüss.